Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Auf unserer Entdeckungsreise durch die Heilige Schrift sind wir inzwischen im 1. Timotheusbrief angekommen, genauer gesagt bei den Anfangsversen des Apostels Paulus an seinen Schüler und Mitarbeiter Timotheus. Zuletzt war von den drei Elementen die Rede, die Paulus in einer örtlichen Gemeinde vorzufinden hofft: Glaube, Liebe und ein gutes Gewissen. Nach einem kurzen Eingangsgruß kommt der Apostel Paulus gleich zur Sache. Den 1. Timotheusbrief beginnt er mit einer ernsten Warnung gegen falsche Gesetzeslehrer. Dieser Abschnitt umfasst im 1. Kapitel die Verse 3 bis 11. Bis Vers 7 sind wir in der letzten Sendung gekommen. Jetzt erreichen wir Vers 8. Darin schreibt Paulus an Timotheus: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. In diesem Abschnitt, in dem Paulus die Christen vor ungesunder Lehre warnt, hat er zunächst die Mysterienreligionen und den Götzendienst erwähnt. Und beides war in Ephesus reichlich anzutreffen, wo der junge Timotheus lebte. Paulus hat auch vor jener falschen Lehre gewarnt, die das Alte Testament zu einer bloßen Ansammlung von Mythologie machen wollte. Nun warnt Paulus vor den sogenannten Legalisten, solchen, die lehrten, dass das Gesetz ein Heilmittel sei, und zwar ein Heilmittel, das auch noch nach der Errettung durch Christus benötigt wird. Das alttestamentliche Gesetz diente wohl einem guten Zweck, aber Gott hat es nicht als Mittel zum Heil gegeben. Denn das Gesetz verurteilt uns. Es zeigt dem Menschen, dass er ein Sünder ist, einer, der einen Retter nötig hat. Niemand kann dem Gesetz genügen. Unter dem Gesetz ist selbst der beste Mensch auf Erden vor Gott absolut schuldig. Aber unter dem Evangelium kann selbst der schlimmste Mensch gerechtfertigt werden, wenn er an Christus glaubt. Ein Sünder kann nicht durch gute Werke gerettet werden, weil er eben keine wirklich guten Werke zustande bringen kann. Paulus schrieb im Römerbrief: So also können die, die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen. Die Vorstellung, man könne selbst an und für sich Gott gefallen, widerspricht absolut dem Wort Gottes. Es ist unmöglich, ihm zu gefallen, denn wir können seinem Standard nicht genügen. Also, gute Werke können das Heil nicht erzeugen, aber das Heil kann gute Werke hervorbringen. Uns haben nicht gute Werke gerettet, aber wir sind gerettet worden und sind nun in der Lage, gute Werke zu tun. Paulus macht dies unmissverständlich klar im Epheserbrief, Kapitel 2, in den Versen 8 bis 10. Dort lässt er die Christen wissen: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Zurück zum 1. Timotheusbrief. Wenn Paulus sagt, wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn ein Mensch es auf richtige Art und Weise gebraucht, dann meint er damit, das Gesetz offenbart den Willen Gottes. Es ist moralisch ausgezeichnet. Es ist gut für das moralische Verhalten, aber nicht für die Rettung. Es kann keinen Sünder retten, aber es kann ihn korrigieren oder ihm wenigstens zeigen, dass er ein Sünder ist. Das ist sein Zweck. Und damit kommen wir zu den beiden nächsten Versen, wo Paulus den angefangenen Satz über das Gesetz fortsetzt. Deshalb noch einmal Vers 8 und dann die Verse 9 und 10. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Soweit die Verse 8 bis 10. Das Gesetz wurde nicht dem Gerechten gegeben. Damit ist gemeint, es ist nicht dem gegeben, der aufgrund seines Glaubens an Christus gerecht geworden ist. Dieser Mensch ist zu einem viel höheren Niveau vor Gott eingeladen worden. Das Gesetz wurde meines Erachtens den Gesetzlosen gegeben. Ein Beispiel macht das deutlich. Du sollst nicht töten. Das ist nicht für ein Kind Gottes bestimmt, das überhaupt keinen Gedanken hegt, einen anderen zu ermorden. Ein Kind Gottes möchte vielmehr helfen und niemanden verletzen oder gar töten. Das Gebot, du sollst nicht töten, hat also einen Menschen im Blick, der aus tiefstem Herzen ein Mörder ist. Dieses Gebot ist also dazu bestimmt, den natürlichen Menschen zu kontrollieren. Das Gesetz gilt, wie Paulus es ausdrückt, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen. Diejenigen, die zu Christus gekommen sind, sind nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade Gottes errettet. Sie sind auf ein höheres Niveau gebracht worden, höher als das im Gesetz gegebene. Dazu noch zwei weitere Beispiele, die möglicherweise hilfreich sind. Stellen Sie sich einen Richter auf seinem Richterstuhl vor, der einen Gesetzesbrecher vor sich hat. Der hat sich als schuldig erwiesen und müsste eigentlich eine hohe Geldstrafe zahlen und ins Gefängnis wandern. Der Richter sagt jedoch, ich habe einen Sohn, der diesen Verhafteten lieb hat, obwohl er das Gesetz gebrochen hat und ich ihn verdammen muss. Mein Sohn ist ein reicher Mann und hat vereinbart, seine Geldbuße zu übernehmen. Er ist auch bereit, für diesen Mann ins Gefängnis zu gehen. Dementsprechend ist seine Strafe voll bezahlt. Ich werde diesen Verbrecher nun zu mir in meine Wohnung nehmen und ich werde ihn wie einen eigenen Sohn behandeln. Wenn der Richter den Verbrecher in sein Haus mitnimmt, sagt er nicht länger Dinge zu ihm wie »Du sollst nicht töten« oder »Du sollst nicht stehlen«, denn dieser Mann ist jetzt wie sein Sohn. Der Richter wird ihm vielmehr nahelegen, die restlichen Familienmitglieder zu lieben, sich am Tisch zu benehmen, seine Frau mit Respekt zu behandeln und sich an den häuslichen Pflichten zu beteiligen. Sie sehen, dieser Mensch wird von einer ganz anderen Ausgangsstellung her behandelt. Das ist, was Gott für einen zum Glauben gekommenen Sünder getan hat. Wir sind gewissermaßen jenseits des Gesetzes angekommen. Das Gesetz ist für einen niederträchtigen Kerl da, für einen Gesetzesbrecher, aber nicht für ein Kind Gottes. Es ist dafür da, die alte Natur, das Fleisch, zu kontrollieren. Das andere Beispiel hat mir der Theologe und Bibelschullehrer Harry Ironside erzählt. Nach einem Vortrag auf einer indianischen Konferenz im US-Bundesstaat Arizona nahm Dr. Ironside einen der christlichen Indianer mit sich nach Oakland in Kalifornien. Unter anderem wurde dieser Indianer gebeten, zu einer Gruppe junger Leute zu sprechen, die in der Frage des Gesetzes und der Gnade Orientierung suchten. Sie fragten sich, welchen Stellenwert das Gesetz im christlichen Leben hat. Der Indianer sagte der Gruppe, »Ich bin mit dem Zug hierher gekommen und wir wurden mehrere Stunden in Barstow aufgehalten. Dort im Wartesaal des Bahnhofes gab es Schilder an den Wänden, die besagten, nicht auf den Boden spucken. An diese Regel musste sich jeder halten, und wenn er noch so viel Kautabak konsumierte. Doch als ich auf den Boden schaute, bemerkte ich, dass offenbar niemand das Gesetz beachtet hatte.« Als wir dann hier in Oakland ankamen, wurde ich von einer christlichen Familie in ihr gemütliches Heim eingeladen. Als ich dort im Wohnzimmer saß, sah ich mich um und bemerkte schöne Bilder an den Wänden, aber keine Schilder, die besagten, nicht auf den Boden spucken. Vorsichtig ließ ich mich auf allen Vieren auf dem Teppich nieder und fasste ihn mit meinen bloßen Händen an. Und was soll ich sagen? Niemand hatte auf den Boden gespuckt. In Barstow gab es das Gesetz, aber bei der christlichen Familie in Oakland war die Gnade zu Hause. Tja, so ist es. Dem Gesetz unterstellt, fühlte sich jeder mit Kautabak im Mund dazu bemüßigt, immer wieder mal auf den Boden zu spucken. Er konnte das Gesetz einfach nicht einhalten und brach es fortwährend. Wer dagegen in das Haus der Gnade kommt und zu einem Teil der Familie Gottes wird, der verzichtet freiwillig auf solche Unarten. Wenn er es dennoch tut, ist das ein ernstes Warnzeichen, dass er gerade dabei ist, aus der Gemeinschaft mit Gott zu fallen. Zurück zu unserem Bibeltext. Da hat Paulus in den Versen 9 und 10 verschiedene Leute genannt, die sündigen. Die Gottlosen, die Unheiligen, die Menschenhändler, die Lügner und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Paulus fügt dies noch hinzu, für den Fall, dass er etwas ausgelassen hat. Er deckt damit alle Sünden ab, die in seiner Liste noch fehlen. Für alle diese Menschen ist das Gesetz gedacht. Es soll ihnen vor Augen halten, dass sie Sünder sind. Nun folgt in den nächsten Versen ein persönliches Zeugnis des Apostels Paulus, das in Vers 11 mit folgenden Worten beginnt. Nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Wieder ist das eine jener einzigartigen Aussagen, die Paulus zwar dem jungen Prediger Timotheus gegenüber macht, die man aber in seinen Briefen an die Gemeinden nicht findet. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle lautet Vers 11 folgendermaßen: So lehrt es die rettende Botschaft, die Gott mir anvertraut hat und die Gottes Herrlichkeit zeigt. Dieses Zeugnis, Gott hat mir die rettende Botschaft anvertraut, die die Herrlichkeit Gottes zeigt, dieses Zeugnis führt nun zu einem Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. In Vers 12 lesen wir: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Paulus betont hier den Aspekt der Königsherrschaft Christi. Jesus ist der Herr, und er hat mich für treu erachtet und mich in das Amt eingesetzt. Der Gedanke an einen solchen Dienst wird heute oft missverstanden. Alle Christen haben einen Dienst. Nicht einer von uns ist vom Dienst ausgenommen, wenn er ein Kind Gottes ist. Das Wort, das Paulus hier für den Dienst verwendet, ist dasselbe wie das für einen Diakon. Und jeder Christ ist ein Diener des Herrn Jesus Christus. Paulus bezeichnet sogar die Herrscher als Bedienstete, als Diener Gottes. Wir sagen zwar, dass wir für einen bestimmten Politiker unsere Stimme abgegeben haben oder dass das Volk ihn in sein Amt gebracht hat. Aber ich denke, dass manchmal Gott das ausschlaggebende Wort spricht, wer in ein politisches Amt kommen soll. Herrscher bzw. politisch Verantwortliche sollen als Diener Gottes arbeiten. Paulus ist Gott dafür dankbar, dass er ihn als Missionar in seinen Dienst berufen hat. Übrigens hat jeder Christ einiges an Aufgaben für den Herrn zu erfüllen. Ein Blick in Vers 13 zeigt uns aber auch die andere Seite vom Selbstzeugnis des Paulus, wenn er sagt: Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Der ich früher ein Lästerer war. Paulus verwendet dieses schreckliche Wort und gibt damit zu, dass er ein Gotteslästerer gewesen ist. Er hatte den Herrn Jesus Christus gelästert, er hatte ihn gehasst. Ich denke, er war bei der Kreuzigung anwesend und hat den Herrn Jesus Christus verspottet. Paulus sagt, er sei ein Gotteslästerer, ein Verfolger gewesen und habe der Kirche, der Gemeinschaft aller Christen, Schaden zugefügt. Aber, so sagt Paulus in Vers 13, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Wenn Paulus von seiner Rettung spricht, sagt er, dass er durch die Gnade Gottes gerettet worden ist. Es war die Barmherzigkeit Gottes, die ihn in den Dienst gestellt hat. Ich persönlich habe nie wirklich herausgefunden, warum der Herr mich in seinem Dienst gebrauchen wollte, um das Wort Gottes zu verkündigen. Wenn Sie mir das gesagt hätten, dass ich eines Tages im Dienst Gottes stehen würde, als ich noch ein junger, smarter Bankangestellter war, dann hätte ich Ihnen geantwortet, das ist doch absurd. Ich wollte das damals nicht, und ich hatte auch nichts, was mich dafür qualifizierte. Aber Gott, durch seine Barmherzigkeit, hat mich in seinen Dienst gestellt. Er ist reich an Barmherzigkeit, und ich habe einiges davon in meinem Leben angewendet. Im Rückblick auf seine eigenen Schandtaten, die er begangen hatte, als er ein Lästerer, Verfolger und Frevler war, sagt Paulus, ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Das war der einstige Zustand des Paulus, und es war der Zustand von uns allen, bevor wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Paulus fährt dann fort in Vers 14, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Paulus wurde durch die Gnade Gottes gerettet, und Gott war es, der ihn an den Ort des Glaubens und der Liebe brachte, die in Christus Jesus ist. Wieder gilt, dies sind die Dinge, die im Leben eines an Christus Gläubigen zutage treten. Vers 15. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist ein sehr wichtiger Vers der Heiligen Schrift, denn er hält fest, dass Jesus Christus in die Welt kam, um die Sünder zu retten. Er war nicht nur der größte Lehrer, den die Welt je gehabt hat, obwohl er das auch war. Er kam nicht, um ein moralisches Beispiel zu geben, doch er tat das auch. In erster Linie aber kam er in die Welt, um die Sünder zu retten. Wenn Sie, liebe Hörer, von Ihrem Glauben an Jesus Christus Zeugnis ablegen, dann stellen Sie bitte sicher, dass Sie nicht den Menschen gegenüber betonen, wie wunderbar Sie sind oder was Sie als Christ alles erreicht haben, sondern sagen Sie den Menschen, dass Sie ein Sünder sind und dass Christus Sie gerettet hat. Denn das ist wirklich wichtig. Paulus sagt in Vers 15, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, und fügt dann hinzu, unter denen ich der Erste bin. Wenn Paulus sagt, dass er der Erste der Sünder war, ist das keine Übertreibung. Er benutzt hier keine überspitzende Form der Rhetorik. Er spricht die Wahrheit. Er war der Herausragende der Sünder. Er hat den Herrn Jesus Christus gelästert und ihn mit seinen Lippen den Garaus gemacht. Aber Paulus sagt, ich bin gerettet. Der Herr Jesus Christus kam, um die Sünder zu retten. Und wenn Sie auch denken, ich glaube das nicht, dass Christus mich retten kann, weil ich zu den schlimmsten Sündern gehöre, dann liegen Sie ganz einfach falsch. Paulus ist der Erste der Sünder, und dieser Erste der Sünder ist bereits gerettet. Also können auch Sie gerettet werden, wenn Sie es wollen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Alles, was Sie tun müssen, ist, zu Christus umzukehren, und er wird den Rest erledigen. Er ist des Glaubens wert, oder wie Paulus es sagt, das ist ein Wort des Glaubens wert. Wir kommen zu Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Sehen Sie, er brauchte Gnade, um Gottes Diener zu werden, um Missionar zu werden. Dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Paulus sagt hier, er sei nicht nur ein Prediger, sondern auch ein Beispiel für das Evangelium. Und er fährt dann fort in Vers 17, aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Paulus konnte mit seinem Brief an Timotheus einfach nicht weitermachen, ohne diese gewaltige Lobeshymne auszuposaunen. Und wer ist der ewige König? Es ist der Herr Jesus Christus. Und was ist über den Herrn Jesus Christus zu sagen? Er ist es, der allein Gott ist. Sagen Sie mir nicht, Paulus habe nicht gelehrt, dass der Herr Jesus Christus Gott ist. Paulus betrachtete ihn als Gott, der sich im Fleisch geoffenbart hat. Und hier, in seinem ersten Brief an Timotheus, gibt er dieses wunderbare Zeugnis dafür zum Allerbesten. In dieser Sendung haben wir einiges darüber gehört, wie Paulus von Gott in den Dienst gestellt wurde, dass Paulus sich selbst als Ersten unter den Sündern sieht, dem jedoch Barmherzigkeit widerfahren ist. Das nächste Mal werden wir unsere Sendereihe durch die Bibel fortsetzen mit einem Blick auf die Beauftragung des Timotheus. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.